Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Hallöchen, es soll wirklich Leute geben, die sich in den vergangenen Tagen nicht nur zum Public Viewing getroffen haben, um die EM zu gucken, sondern auch um das Wettlesen in Klagenfurt zu verfolgen. Wir sprechen gleich darüber, wie dieses Wettlesen ausging.
Und wir stellen Ihnen heute bei den Literaturagenten den ersten Thriller von Marc-Uwe Kling vor, nach Kitty Solaris' James Bond.
Germany's Next Top-Literat, so titelte der Spiegel. Und tatsächlich ähneln die Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt ein wenig einer Castingshow. Vor Publikum und laufenden Kameras wird live um die Wette gelesen. Nach jedem Beitrag diskutiert eine Jury, die sich ihrerseits auch dem Urteil des Publikums aussetzen muss. Für viele hat das kolossal großen Unterhaltungswert, zumal wenn, wie in diesem Jahr, viel gelacht, sogar geweint und auch gestritten wurde.
Heute Mittag wurde in Klagenfurt der diesjährige Preisträger bekannt gegeben und der Ingeborg-Bachmann-Preis 2024 geht an den in Kaiserslautern lebenden Autor Tijan Sila. Sila war 1994 als 10-Jähriger mit seiner Familie aus Bosnien nach Deutschland geflüchtet, arbeitet hauptberuflich als Berufsschullehrer und hat bereits 4 Romane veröffentlicht, von denen wir einige hier bei den Literaturagenten wärmstens empfohlen haben.
Ja, zuletzt war Tijan Silas Roman Radio Sarajevo erschienen, in dem er über die skurril anarchische Zeit als Heranwachsender im zerstörten Sarajevo erzählt und gleichzeitig die sinnlose und zerstörerische Kraft vom Krieg überhaupt zum Thema macht. In Klagenfurt hat Tijan Sila sich mit seinem Text Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, gegen 13 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchgesetzt.
Dabei handelt es sich um einen ebenso tragischen wie komischen Text darüber, wie die eigene Mutter nicht zuletzt durch die Traumata des Krieges und die Fluchterfahrung den Verstand verliert. Lange nach ihrer Ankunft in Deutschland ruft sie eines Tages ihren Sohn zu sich, um ihn ihre vollkommen skurrilen Verschwörungstheorien zu präsentieren. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Text.
Du musst mir endlich die Wahrheit sagen, Tijan.
Welche Wahrheit?
Versprich, dass du mir die Wahrheit sagst.
Versprochen, worum geht's?
Wann haben sie dich rumgekriegt?
Was meinst du damit? Wer hat mich rumgekriegt?
Sie alle. Die Leute vom Amt. Hier und in Bosnien. Die Leute vom Amt.
Mama, was redest du da?
Du hast keine Ahnung, wozu sie bereit sind. Erst letzte Woche habe ich deine Patentante gesehen, draußen auf der Straße. Tante Dina? Mama, Tante Dina ist tot.
Die Jury war sich schon direkt nach der Lesung einig, dass dieser sehr berührende Text weit über das Private hinausreicht. Der österreichische Literaturwissenschaftler Klaus Kastenberger formulierte es so.
Aber ich glaube, Literatur muss wirklich an diese Schmerzpunkte gehen, weil es hoffnungslos scheint, in Wirklichkeit aber doch etwas drinsteht, nämlich zumindest die Utopie in Literatur kann ich das einmal darstellen. Damit ist noch gar nichts aufgearbeitet und damit ist noch gar nichts gelöst und gar keine politische Vision entwickelt. Aber es ist zumindest einmal der Schmerzpunkt erreicht und ich glaube, von da aus muss es weitergehen. Und das ist die politische Wirkungsweise so eines Textes auch.
Dieser Text ist übrigens vorgesehen für einen Roman, der im kommenden Jahr erscheinen soll und der wie eine Art Fortsetzung zu seinem Radio Sarajevo zu verstehen ist. Unsere RBB-Kollegin Anne-Dore Krohn war in Klagenfurt dabei und hat den noch sichtlich überwältigten Preisträger sprechen können.
Ich bin überwältigt, wirklich. Ich war furchtbar angespannt schon heute Morgen. Ich wollte eigentlich bis 8 schlafen, war aber schon um 5 Uhr wach, weil ich so aufgeregt war. Ich hatte Grund, mir Hoffnungen zu machen, aber sicher war ich mir nicht. Es waren viele starke Texte dabei. Und jetzt bin ich irgendwie überwältigt, glücklich. Ja, ich glaube, das sind die 2 Worte, mit denen ich es am besten erfassen kann.
Und auf die Frage, wie sehr das Deutsche inzwischen eigentlich zu seiner Sprache geworden sei, hat Tijan Sila Folgendes gesagt.
Tatsächlich muss ich sagen, nach all diesen Jahren, ich bin jetzt seit 30 Jahren in Deutschland, nach all diesen Jahren, ich denke und träume auf Deutsch inzwischen. Ich zähle auch auf Deutsch und Deutsch fühlt sich für mich nicht mehr, obwohl ich einen Akzent habe, das ist mir bewusst, fühlt sich Deutsch nicht mehr wie eine erworbene Sprache an. Also ich finde, dass Deutsch ist schon so meine Primärsprache. Wenn Bosnisch die Muttersprache war, dann ist Deutsch irgendwie die Vatersprache. Aber Deutsch erlernt zu haben, so richtig, ich saß dann in der Kinderbücherei Mannheim und habe dekliniert und konjugiert. Das hat schon viel gebracht, dann, als ich begann, als Teenager Prosa zu schreiben, weil der Satzbau in der deutschen Sprache ganz anders funktioniert als in der bosnischen.
Ja, der deutsche Südwesten. Tijan Seeler sitzt in Mannheim in der Bibliothek und Sascha Stanicic lernt in Heidelberg Deutsch. Mhm. 25.000 Euro Preisgeld. So hoch ist der Bachmann-Preis dotiert. Es wurden noch andere Preise vergeben, unter anderem der Publikumspreis und Dreisatpreis. Beide Preise gingen an Johanna Seebauer. Die hatte mit ihrem Text Gurkel eben nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum sehr gut unterhalten. Der Kehlak-Preis ging an Tamara Steiner und der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunkpreis an Dennis Pfabe. Wir sollten auch mal einen Preis stiften bei dem Klagenfurt, oder?
Erstmal sagen wir herzlichen Glückwunsch allerseits.
Radio 1. Favorit Buch.
IKA-Kommissarin Yasira Saad hat ein Date mit einem Journalisten. Die beiden tasten sich verbal ab, meistern die Fettnäpfchen Herkunft, Kinder, vorherige Beziehungen. Doch dann schaut der Journalist einmal auf sein Handy und entdeckt ein Video, das bald darauf viral gehen wird. Ein Mädchen wird vergewaltigt. Die vermeintlichen Täter? Drei schwarze Männer. Daraufhin kippt das Date und bald darauf die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland. Muse heißt der erste Thriller von Marc-Uwe Kling, der in dieser Woche erschienen ist. Die Literaturagenten hatten deshalb eine Verabredung mit Marc-Uwe Kling.
Ganz genau muss man sagen, Thomas, du hattest eine Verabredung mit Marc-Uwe Kling. Der Mann ist ja unglaublich aktiv, bekannt geworden durch die Känguru-Chroniken, total erfolgreich. Auch mit seinen Kinderbüchern über das Neinhorn. Letztes Jahr kam ein Fantasy-Roman heraus, den er mit einer seiner Töchter oder mit seinen Töchtern geschrieben hat. Also krass produktiv ist der Mann. Wie macht er das nur?
Ja, gute Frage. Die ist mir nicht eingefallen. Ich habe ihn gefragt, warum macht er das? Kurz noch zum Hintergrund des Gesprächs. Ich habe ihn vor 10 Tagen getroffen, als er den Roman Views in seinem Verlag für die Presse und den Buchhandel vorgestellt hat. Aber hören wir das Interview doch einfach von Anfang an. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Marc-Uwe Kling.
Hallo.
Ich stelle mir vor, Sie haben in Ihrer Schreibtischschublade eine Liste. Da steht drauf, Bücher, die ich noch nicht geschrieben habe, Genres, die ich noch nicht bearbeitet habe. Und als neuester Punkt stand darauf Thriller. Gibt es diese Liste oder was hat Sie dazu animiert, jetzt einen Thriller, nachdem Sie schon so viele andere Genres ausprobiert haben, zu schreiben?
Ja, diese Liste gibt's und als nächstes kommt ein Musical und dann Känguru on Ice. Nein, die Liste gibt's überhaupt nicht und es ist einfach immer nur, ich bin getrieben von der Idee. Wenn die Idee da ist, dann gucke ich, was ist das perfekte Umfeld und diesmal war es halt ein Thriller.
Und was war die Idee?
Na, die Grundidee, die kann ich nicht verraten, weil die der Twist wäre. Die Grundidee war zum ersten Mal ein Twist. Normalerweise gehe ich von Figuren aus oder von Welten. Und diesmal war es zum ersten Mal wirklich die Handlung. Und ich habe dann um diese Handlung das ganze Buch gesponnen. Das war sehr spannend tatsächlich.
Sie haben gerade gesagt, Sie gehen normalerweise von den Figuren aus. Wir finden in Views auch wieder starke Figuren, angefangen von der Hauptkommissarin Yasira Saad, Hauptkommissarin beim Bundeskriminalamt. Wie haben Sie die entwickelt?
Ich muss jetzt vorausschicken, dass ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich mal ein Buch schreibe mit einer Polizistin als Hauptfigur. Aber ich hatte, wie gesagt, diese Idee, diese Grundidee für die Geschichte. Und dann habe ich überlegt, aus welcher Perspektive oder aus welchen Perspektiven ich die am besten erzählen kann. Und dann war relativ schnell klar, am besten würde das funktionieren über eine Ermittlerin beim BKA, die selber Migrationshintergrund hat. Und sie ist quasi insofern durch die Geschichte entstanden, weil sie die perfekte Perspektive dafür bietet.
Ein Charakterzug von Yasira Saad finde ich besonders bemerkenswert. Die hört auf ihre Tochter. Dass sie eine Tochter hat, ist auch wichtig für die Geschichte. Aber dass sie zum Beispiel zur Vegetarierin geworden ist, aus Einsicht aus den Diskussionen mit ihrer Tochter heraus, das haben sie sozusagen dazugegeben. Warum war Ihnen das wichtig?
Ich glaube, wir sollten alle mehr auf unsere Kinder hören. Wirklich. Ich glaube, dann wird die Welt ein besserer Ort.
Auf der anderen Seite handelt das Buch eben von etwas, was unsere Kinder im besonderen Maße gefährdet, nämlich die sozialen Medien. Wir wollen die Handlung nicht verraten, aber warum fanden Sie die Konstellation, über die sozialen Medien zu schreiben, über die ja so viel schon geschrieben worden ist, das in einem Thriller zu thematisieren.
Ich habe lustigerweise gerade in der New York Times gelesen, dass der US Surgeon General verlangt hat, dass man so einen Warnhinweis, so einen Gesundheitswarnhinweis auf Social Media packt. Ein bisschen das, was auf der Zigarettenpackung ist. Dass Social Media Plattformen das kriegen sollen. Vorsicht, das kann ihre Gesundheit gefährden. Also der Punkt ist, klar, wir setzen uns viel mit Social Media auseinander, aber es ist sehr wenig passiert und es zerreißt immer noch die Welt. Und ich glaube, vielen Leuten ist doch noch nicht ganz klar, wie sehr diese Plattformen an der Wurzel unserer Probleme stecken.
Im Roman geht es um ein Video, das die Gesellschaft in einem nie gekannten Maße radikalisiert, polarisiert. Es kommt zu Szenen, die wir uns in der Realität nicht vorstellen möchten. Inwieweit war es Ihre Absicht, dass, wenn mal so ein Fall, so ein Extremfall eintritt, eine Art literarisches Sicherheitsnetz geschaffen zu haben? Denn dann, wenn es so ein Video irgendwann mal gibt, können wir sagen, denkt dran, Marc-Uwe Kling hat darüber schon einen Roman geschrieben.
Das wäre natürlich super. Aber das war nicht der Anlass, das Buch zu schreiben. Ich bin zuerst mal Schriftsteller und ich hatte einfach diese tolle Plot-Idee und dachte, das würde einen super Thriller ergeben. Und dann befürchte ich, dass es gar nicht so krass übertrieben ist. Also vieles, was im Buch vorkommt, ist nur leicht überspitzt im Vergleich zu Dingen, die schon wirklich passiert sind.
Zum Beispiel?
Der Sturm auf das Kapitol, nachdem Trump die Wahl verloren hat. Videos in der Art gibt es auch ähnliche, natürlich jetzt nicht so krass und nicht mit den krassen Auswirkungen. Es gibt militante rechte Gruppen, die bewaffnet durch die Lande ziehen, die versuchen, die Regierung zu stürzen, die Waffen sammeln. Das ist ja alles schon da. Also die Gemengelage gibt es schon. Ich habe das nur noch ein bisschen zusammengeführt und zugespitzt.
Wir hören gleich mehr von Marc-Uwe Kling über seinen neuen Thriller Views nach den Fun-Loving Criminals und Hot City Nights. Unser Favorit in dieser Woche ist der erste Thriller von Marc-Uwe Kling mit dem Titel Views. Views, das ist die Anzahl der Views, die zeigen, wie oft ein Video im Netz angeklickt wurde. Im Interview bat Marc-Uwe Kling darum, dass wir nicht allzu viel verraten von der Handlung des Buches. Nur nochmal zum Ausgangspunkt. In den sozialen Medien taucht also ein Video auf, in dem zu sehen ist, wie drei People of Color eine bestialische Straftat an einem minderjährigen deutschen Mädchen begehen. Daraufhin eskaliert die gesellschaftliche Stimmung. Rechte Extremisten wollen Selbstjustiz üben. Die Regierung gerät unter Druck. Emotionen, Reaktionen schießen wild durcheinander.
Und an einer Stelle des Romans heißt es in diesem Zusammenhang, Politik denkt in Bildern. Welche Folgen das haben kann, hat Marc-Uwe Kling im Interview so erläutert.
Na, die Gefahr ist, dass alles verkürzt wird. Und da kommen wir gleich wieder zu Social Media, weil die Zeitspanne so kurz ist für die Botschaft, die man hat. Und wenn man halt weiß, okay, ich habe 3 Sekunden, dann wischen die mich weg, dann erörtert man das Problem nicht in der Tiefe, sondern polarisiert selber und vergrößert das Problem damit.
Zum einen ist Social Media eine Aufmerksamkeitsmaschine, zum anderen aber auch eine Geldmaschine. Die Aufmerksamkeit, die man bekommt, umgerechnet in Views, in Klickszahlen, sorgt dafür, dass man immens Geld verdient. Das heißt, ich könnte mir überlegen, ich müsste einfach irgendwas machen, was größte Aufmerksamkeit erregt.
Ja, und das ist das Problem. Also das grundlegende Problem ist nicht Social Media an sich, sondern die Art und Weise, wie es organisiert ist. Also die Art und Weise, wie sowohl die Plattformen als auch die Kanäle, die stark polarisieren, damit ihr Geld verdienen. Also die ökonomische Struktur dieser Plattform ist das eigentliche Problem. Weil wir nicht die Kunden sind, ja, sondern wir sollen auf dieser Plattform möglichst lange verweilen. Wir werden süchtig gemacht, wir werden daran gefesselt. Und zwar durch Aufreger-Algorithmen, die polarisieren, die uns in Echokammern sperren, wo wir nur noch unsere eigene Meinung verstärkt bekommen. Und das passiert jetzt seit, was weiß ich, 20 Jahren und wir sehen die Quittung jetzt.
Wie es mal im Silicon Valley hieß, wir sind nicht die Kunden, wir sind das Produkt. Und wir zahlen nicht mit Geld, sondern wir zahlen mit unserer Lebenszeit, mit unserer Aufmerksamkeit.
Und wir zahlen, wie wir jetzt auch feststellen, mit unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit am Ende vielleicht auch mit der Gesundheit des ganzen Ökosystems und des Planeten. Ne? Weil wenn alles plötzlich in diesen polarisierten Kulturkampf reingezogen wird, dann sind wir in so einem Deadlock. Wir schreien uns nur noch an, anstatt irgendwie konstruktiv daran zu arbeiten, die Probleme, die da sind, zu lösen. Und diese Probleme sind groß, aber sie wären lösbar, wenn man zusammenarbeiten würde.
Ein Medium, von dem die sozialen Medien die Aufmerksamkeit abziehen, ist wahrscheinlich die Literatur. Es gibt etwas ganz vom Schluss Ihres Buches, das ich, glaube ich, verraten darf. Sie danken explizit den Menschen, die das Buch gelesen haben. Was ist die Idee dahinter?
Ja, wirklich. Ich liebe diesen Beruf. Ich liebe es, Schriftsteller zu sein. Und wenn es niemanden mehr gibt, der die Bücher liest, dann muss ich mir was anderes suchen. Deswegen bin ich um jede Person dankbar, die noch liest.
Und wir lieben Ihre Bücher. Vielen Dank für das Gespräch, Marc-Uwe Kling.
Sehr gerne. Dankeschön.
Views heißt der erste Thriller von Marc-Uwe Kling, erschienen im Ullstein Verlag. 272 Seiten kosten 19,99 Euro.
Und wenn Sie Marc-Uwe Kling im Gespräch mit einem Thriller-Großmeister hören wollen, seit Freitag steht die Folge seines Radio 1 Podcasts Schreiben und Schreddern online. Wir haben die Folge vorhin vor den Literaturagenten ausgestrahlt. Marc-Uwe Kling im Gespräch mit Sebastian Fitzek.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Der Wirkungstreffer kommt heute von der Comiczeichnerin und Illustratorin Olivia Viehweg. Die hatte ihren großen Durchbruch mit ihrer apokalyptischen Geschichte Endzeit. Aber sie hat auch wirklich sehr erfolgreiche Bände gemacht über Mobbing, über dicke Perserkatzen oder über Huck Finn.
Gerade ist ihr neuer Comic Fangirl Fantasy erschienen, in dem sie das Phantom junger Mädchen und Frauen zum Thema macht. Olivia Viehwegs Wirkungstreffer ist auch ein Comic.
Also als ich den ersten Sailor Moon Manga in die Hand bekommen habe, so mit 11 vielleicht, 11, 12, war das für mich der komplette Schlüssel in eine unbekannte Welt, die ich so nicht kannte. Ich war so mit lustigen Taschenbuch und Entenhausen aufgewachsen, wo immer alles gleich bleibt. Ja? Egal, ob sich jemand verliebt oder irgendeine Katastrophe. Am Ende der Geschichte muss alles immer zum Status quo zurück. Aber bei Sailor Moon war alles anders. Die Figuren durften sterben, die durften älter werden, die durften völlig abwegige Abenteuer erleben. Innerhalb der Geschichte hat sich das Genre gewechselt, teilweise von Comedy zu Horror. Und das war für mich so ein ganz großer Moment, wo ich gedacht habe, genau so will ich erzählen. Also so völlig unberechenbar, episch und auf eine Weise wunderschön. Also ich bin mit Sailor Moon tatsächlich erst über die Serie, die im Fernsehen lief, in Berührung gekommen und habe dann erst herausgefunden, dass das auf einer Vorlage basiert und war dann sehr überrascht, tatsächlich dieses exotische Buch in einer Thalia-Buchhandlung in Jena zu entdecken und es war Liebe auf den ersten Blick. Also ich selber habe, glaube ich, nicht direkt jemanden infizieren können, aber ich habe immer mehr Leute gefunden, die schon infiziert waren und das war ein total schöner Fan-Moment irgendwie, weil jeder hatte dann so seine eigene Lieblingsfigur und man konnte sich dann ewig darüber austauschen und so meine erste Erfahrung ja einfach mit Fankultur auch.
Sailor Moon, die japanische Manga-Reihe der Zeichnerin Naoko Takeuchi, wird von Olivia Viehweg empfohlen. Die Serie um ein Schulmädchen mit magischen Zauberkräften hat maßgeblich zum Durchbruch des Genres im Westen beigetragen. Neben zahlreichen Filmen, Spiel und sogar Musical-Adaptionen erscheinen die Mangas in Buchform hierzulande im Egmont Verlag. Ja, seit einiger Zeit können Sie sich hier ja bei Radio 1 einer Buchbehandlung unterziehen. Christian Koch aus der Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg gibt gleich mal wieder eine kleine Kostprobe seines Könnens und behandelt hier eine Radio 1-Hörerin, einen Radio 1-Hörer.
Und nächste Woche widmen wir uns hier bei den Literaturagenten voll und ganz Ihrer Sommerlektüre. Wenn Sie noch das richtige Buch für die Ferien suchen, passend zu einer Reise beispielsweise, oder für lange Lesestunden auf dem Balkon oder als Geschenk für jemanden, der im Juli und August Geburtstag hat, schreiben Sie uns eine E-Mail. Schreiben Sie uns ein bisschen, was Sie suchen, welche Vorlieben Sie haben. Und dann beraten wir Sie hier nächste Woche live bei den Literaturagenten. Ihre E-Mail bitte an literaturagenten@radio1.de.
Radio 1. Die Literaturagenten. mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
So ist es. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde.
Liebe Gesa, ich will nicht unerwähnt lassen, wir haben ja gerade in den Nachrichten gehört, Tijan Sia hat den Bachmann-Preis gewonnen und du hast in dieser Woche am Dienstag schon vorausgesagt, dass er das tun wird, so wie du vor 2 Jahren vorausgesagt hast, dass Antje Ravik-Strubbel den Deutschen Buchpreis gewinnen wird. Wie machst du das?
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wenn immer du nicht weiter weißt, wer wann welche Preise gewinnen wird, frag einfach mich, ich weiß es.
In der zweiten Stunde der Literaturagenten stellen wir Ihnen einen Roman mit einem poetischen Titel vor. Das Wasser des Sees ist niemals süß und dieser Roman entpuppt sich als vollkommen unpoetisch.
Und wir machen Ihnen Lust auf einen Ausflug ins Havelland, genauer gesagt in ein Kinderbuchmuseum nach Klesen, wo Sie unter anderem den Suppenkasper mit völlig neuen Augen kennenlernen können.
Das alles nach Radiohead, Knives Out.
In unserer Rubrik, die jetzt folgt, da suchen wir nach Freiwilligen.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Und in dieser Rubrik, da suchen wir einerseits nach Freiwilligen, aber wir suchen vor allen Dingen Bücher, die Ihnen gerade fehlen. Als Trost, als Stütze oder weil Sie vielleicht auch im Moment einfach keine neue Lektüre haben, auf die Sie sich freuen. Und wir begeben uns da nicht ganz allein auf die Suche, sondern wir befragen die Fachleute. Die Fachleute, die die hohe Kunst beherrschen, aus einigen wenigen Hinweisen den wirklich richtigen Buchtipp abzuleiten. Die Essenz. Diese Fachleute sind Buchhändler und Buchhändler.
Und heute wollten wir eigentlich Claudia beraten. Die hat uns ein paar Hinweise auf ihre Lesegewohnheiten gegeben, aber wir haben sie leider telefonisch nicht erreicht. So ist das manchmal in den modernen Zeiten. Claudia hat uns als Anlass für die Buchbehandlung genannt, Neugierde auf das, was mir vorgeschlagen wird. Und wir hätten sie ins Gespräch gebracht mit Christian Koch von der Hammett-Buchhandlung am Heinigeplatz. Der ist auf jeden Fall jetzt in der Leitung. Hallo Christian.
Hallo, ich grüße euch.
Ah, sehr gut. Ich dachte gerade, du hast uns auch schon verloren. Das hätte uns jetzt sehr, sehr traurig gemacht. Nein. Ja, lass uns doch gerne mal gucken auf unsere Kandidatin.
Wir beraten Claudia jetzt sozusagen in Abwesenheit. Die hat uns geschrieben, sie liest gerne Krimis. Und zwar Krimis über wahre Begebenheiten. Der Apfelbaum war toll, Volker Kutscher ist super, schreibt sie, der Buchspazierer, eine Frage der Chemie. Also ein Tipp im Bereich Krimis und wahre Begebenheiten. Ich nehme an, dass da dir die Beratung leicht gefallen ist.
Ja, sie hat ja Krimis als eine ihrer Favoritenliteratur. Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher für mich. Und ich bin eben auf meinen Tipp gekommen, weil sie einmal gesagt hat, ist super. Und ich denke mir, wer super benutzt, der fand das Buch oder den Autoren, die Autoren besonders. In dem Fall war es Volker Kutscher. Und deswegen habe ich für Sie eben, für Claudia eben was ausgesucht, was auch im alten historischen Berlin spielt.
Schieß mal los, was denn?
Und zwar eine Berliner Autorin, Kerstin Ehmer, Der weiße Affe. Inzwischen, nach 7 Jahren, hat sie 3 Romane geschrieben in dieser kleinen Serie. Und ich habe den damals wie jedes Debüt zufällig in der Hand gehabt, habe es dann gelesen und war begeistert, weil ich finde, dass sie, anders als vielleicht 1, 2 ganz, ganz große Namen, die Sprache dieser Zeit wirklich eindrucksvoll in ihren Roman oder in dem Fall 3 Romane legt.
Worum geht's
das
in diesem?
Das hat mich extremst beeindruckt.
Worum geht es in diesem Buch, Der weiße Affe?
Also im ersten wird dir die Polizistenfigur, ein relativ junger Polizist, vorgestellt, der neu in Berlin ist. Und auch das fand ich extrem sympathisch, auch wenn es in den 20er Jahren spielt, weil diesem Ariel Spiro passiert sehr vieles, was jeder, der neu nach Berlin kommt oder neu nach Berlin zieht, sicherlich auch kennt. Vieles ist ungewohnt, manches ist ein bisschen rau, manches ist ein bisschen rotzig. Und du musst damit erstmal klarkommen. Und obwohl er Polizist ist das für ihn genauso. Das fand ich extrem einen guten Einstieg.
Christian,
und
wir
dann
haben
passiert
ja,
halt ein Mord an einem Bankier. Das ist quasi sein erster Fall und dabei begleitest du ihn.
Einen Hinweis hat uns ja unsere Hörerin Claudia noch gegeben, den ich total interessant fand. Und zwar bei Abneigung. Abneigung hat sie geschrieben, sie reagiere allergisch auf O-Bein-Romane. Also ich denke mir mal, das sind so Romane, wo der Held irgendwie ziemlich auf dicke Hose macht. Ist das hier nicht der Fall?
Nein, A ist es das nicht. Ich muss dazu sagen, auch dieses Stichwort, was sie gegeben hat, allergisch gegen O-Bein-Romane, da hätte ich sie gerne noch mal näher zu.
Ich auch. Also ich habe mir nichts darunter vorgestellt.
So noch nie gehört.
Ich finde es total schlüssig.
Na okay,
das kennt doch jeder.
Ich hab's auch mit ein bisschen Grübeln für dicke Hose. Und das ist er nicht. Also wenn man das so jovial sagen kann, das ist ein feingeistiger Mensch, der auch durchaus mal unsicher ist, dem wird relativ zu Beginn seine Brieftasche von einer Tänzerin geklaut, die ihm trotzdem beim Abschied noch ein Küsschen zuwirft. Und er weiß nicht, ob er das so doof finden soll, weil sein Portemonnaie weg ist, oder ob er diesen Flugkuss einfach nicht viel schöner findet. Also auf keinen Fall dicke Hose.
Sag mir doch nochmal, Kerstin Ehmer, der ja. Name, der sagt mir was, die ist doch nicht nur Krimi-Autorin, oder?
Genau, ich wusste das nicht. Ich habe dann natürlich, wenn mir was gefällt, gucke ich auch ein bisschen, wer ist das, was macht dieser Mensch noch? Kerstin Ehmer hat mal ein Sachbuch, wenn ich das richtig wiedergebe, über die Kulturgeschichte des Alkohols geschrieben. Aha. Okay. Aber ganz spannend, sie hat seit Bauchgefühl 2001 in Berlin-Schöneberg die Victoria-Bar.
Ah.
Und da hat es bei mir geklickert, ist ja nur meine Vermutung, weil jemand, der so viele Jahre eine Bar hat, da drin arbeitet, vermutlich viele Abende, der hört ja ganz viel mit Sprache, mit Erzählung, mit Geschichten, mit Übertreibung. Und ich glaube einfach, auch wenn diese Bar natürlich im Hier und Jetzt in Berlin-Schöneberg ist, dass sie ganz viel aufgeschnappt hat und auch verarbeiten konnte.
Wow.
Und nicht zu vergessen, sie hat ganz viele Jahre auch als Fotografin, ich glaube, Spezialgebiet Mode gearbeitet.
Christian, jetzt hast du uns echt neugierig gemacht. Claudia ja. haben wir jetzt leider nicht verarzen können, aber die kann das ja hier vielleicht auch nochmal nachhören. Das Buch genau. klingt jedenfalls hochinteressant. Der weiße Affe von Kerstin Ehmer, erschienen bei Pendragon. 280 Seiten kosten 17 Euro.
Und wenn Sie ansonsten mal Krimis suchen, auf der Homepage der Hemmelt-Krimi-Buchhandlung finden Sie eine umfassende Datenbank mit vielen Beschreibungen von Krimis. Da werden Sie bestimmt fündig. Und wenn Sie live auf Christian Koch treffen wollen, dann gehen Sie einfach in die Hemmelt-Buchhandlung. Am Heinekenplatz in Kreuzberg. Da finden Sie ihn immer. Danke, Christian.
Tausend Dank.
Ich danke euch.
Bis
schönen Sonntag tschüss. Noch.
Ja,
tschüss, tschüss.
Tschüss.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Antonia ist eine Kämpferin. Das Leben, das sie selbst nie hatte, weil sie früh schwanger geworden ist, möchte sie ihrer Tochter Gaia ermöglichen. Und so setzt sie beim Wohnungsamt durch, dass die Familie eine Wohnung im Umland Roms bekommt, am Lago di Bracciano, in einer gehobenen Nachbarschaft. Doch in der neuen Umwelt wird Gaia konfrontiert mit Herabsetzung und Leistungsdruck und beginnt sich auf ihre Art zu wehren.
Das Wasser des Sees ist niemals süß, so heißt der Roman der italienischen Autorin Giulia Caminito. Und empfehlen wird ihn jetzt unser lesender Autor, der isländisch-deutsche Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson. Hallo Christoph.
Hallo Gisa, hallo Thomas.
Stell uns doch bitte erstmal diese Familie von Antonia und Gaia vor.
Ja, also das ist diese Antonia ist wirklich eine Frau, die einfach den ganzen Tag mit Kämpfen beschäftigt ist. Also das muss sie auch, weil ihr Mann ist vom Gerüst gefallen. Also der erste sitzt im Gefängnis, der zweite ist vom Baugerüst gefallen, ist gelähmt. Also die muss auch wirklich diese Familie versorgen. Es führt dazu, dass sie eben ja sich einfach nur aufopfert und ihr ganzes Leben lang nur praktische Dinge macht und nie was Schönes und auch immer nur Anweisungen an die Kinder gibt und nie ein liebevolles Wort. Das heißt, da ist irgendwie, die kreiert so eine sehr feindselige Stimmung eigentlich in dieser Familie. Und der erste Sohn, der ist eigentlich auch schon mehr oder weniger rausgeflogen. So, da haben sie die Hoffnung schon aufgegeben. Aber Gaia, die Tochter, die soll es eben jetzt einmal besser haben. Und die ist aber natürlich, die hat einfach, steht unter einem unglaublichen Druck, weil sie immer denkt, was, wenn ich einfach nicht so gut bin wie meine Mutter, so diszipliniert. Und Das ist also schon, da geht die Tragik schon los. Ja, und wie du meintest, sie wird dann aufmüpfig. Oder sagen eigentlich beide Kinder, das ist schon interessant, werden auf ihre Art und Weise total aufmüpfig. Der Sohn wird Anarchist, demoliert den Snackautomaten, weil da nur teure Ferrero-Produkte drin sind in der Schule und geht auf die G7-Demo nach Genua. Die Mutter hat es ihm aber verboten, der ist 17. Dann fährt die Mutter dahin, zieht ihn quasi aus dem schwarzen Block wieder raus und zieht ihn nach Hause. Ne? Also da sieht man mal, wie diese Mutter so drauf ist. Und also resolut auf der anderen Seite, aber die schafft es eben nicht, das mit irgendwie einer gewissen liebevollen Art zu verbinden.
Und jetzt ist ja die Tochter Gaia, diese Erzählerin, das ist eine Erzählerin, die man so schnell nicht vergisst, weil sie eben auch einen ja, ungemeinen kalten Blick da an den Tag legt, wenn sie von ihrem Leben erzählt. Man kann schon ahnen, woher diese Kälte kommt, aber wie äußert die sich auch vielleicht im Umgang mit anderen Menschen?
Ja, das also da muss man zu wissen, also bevor die diese tolle Wohnung bekommen, jetzt diese neue, hat diese Familie auf 20 Quadratmetern gelebt. Und ich habe den Eindruck, also da war so eine Art Sozialstaatsversagen in Italien. Und ich habe den Eindruck, dass die eigentlich da wirklich alle sich so von den anderen abgekapselt haben, um so irgendwie noch eine Form von eigener Identität zu haben, dass die eigentlich irgendwie alle unfähig sind, eine vernünftige menschliche Beziehung zu jemand anderem aufbauen und völlig dicht machen, abgestumpft sind. Und also es gibt am Schluss auch eine sehr, sehr symbolträchtige Szene. Da sitzt sie an dem See und da stürzt ein Hubschrauber rein und dann rollt sie einfach ihr Handtuch zusammen und geht.
Ja.
Das ist gerade deswegen auch ein faszinierendes Buch, weil also sie macht das mit einer wirklich so wunderbaren Sprache und so einer großen Klarheit, ohne es wird nicht einmal gejammert sozusagen. Also es ist einfach so analytisch bestechend scharf, dass es einfach eine unglaubliche Faszination hat.
Das Buch ist absolut konsequent. Dieser schonungslose Kampf, den die Menschen darin führen, führt sogar zu Toten. Eine Freundin von Gaia bringt sich um. Du hast gerade das Beispiel des abstürzenden Hubschraubers genannt. Das ist ja ziemlich drastisch. Ist das denn alles schlüssig? Wird das vom Text getragen?
Also ehrlich gesagt ist das so schlüssig, dass man sich fragt, warum sich da nicht noch viel mehr Leute umbringen in diesem Buch. Weil das ist wirklich so deprimierend und das erklärt, glaube ich, auch den Erfolg dieses Buches in Italien, dass es eben so einen, den Finger in die Wunde legt, was sozusagen Niedergang des Sozialstaats, Niedergang des Arbeitsmarktes, gerade schlechte Arbeitsbedingungen für Billiglohnberufe, diese Sachen halt alle da so den Finger in die Wunde legt, dass es ein riesiger Bestseller geworden ist und das zeigt sich dann eben auch in diesen Figuren und ich halte das für absolut schlüssig.
An einer Stelle des Buches sagt Gaia, es ist in Ordnung, dass die anderen untergehen, dass ihnen erfundene und imaginäre Schuld zugeschrieben wird. Das Wichtige ist, dass ich oben bleibe und an der Oberfläche treibe, im Licht auftauche. Gibt es gegen diesen Egoismus im Buch eigentlich auch so eine Art Gegengewicht, Gegenstimmen, auch eine Hoffnung?
Relativ wenig, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt keins von den Büchern, wo man sagt, ja, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Das ist von der Setzung her einfach schon sehr, sehr radikal. Man macht sich keine Illusionen. Es wird sehr humorvoll zum Teil dieses Elend erzählt, aber es wird eben wirklich, es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie, also es gibt am Anfang eine Szene, wo sie versucht, Goldfische zu streicheln als kleines Mädchen. Aber dann wird sie auch sofort von den reichen Nachbarn vertrieben. Und das ist also so, das ist echt das Einzige, was mir einfällt. Vielleicht hat die Beziehung noch zu der einen Freundin, also zu den anderen hat sie ja so dann gar nicht den Kontakt gehabt, dass ihr dann auch sogar egal war, dass die sich umbringt, aber es gibt so eine Freundin, da wird sie so ein bisschen warm damit, aber ich finde auch, das ist ja gerade das Interessante, dass man sich das fragen muss, müssen einem die Menschen in Büchern überhaupt sympathisch sein oder ist es nicht viel wichtiger, dass man eine Form von Empathie aufbringt? Also dass man sich einfach, man weiß genau, warum die das tut. Da ist also nichts dem Zufall überlassen und nichts irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Also man weiß ganz genau, warum diese Frau so ist, warum sie so geworden ist, vielleicht sogar, warum sie so geworden sein musste zwingend.
Wir hoffen jetzt wenigstens noch auf einen treffenden Blurb, ein Kurzurteil für den Buchaufkleber von dir, Christoph.
Ach ja, da bin ich ja, also da habe ich ja sonst immer, neige ich ja so zur Albernheit und zum Karlauer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das passt hier gar nicht. Also ich glaube wirklich, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wirklich die bekannteste und erfolgreichste Autorin ist ihrer Generation in Italien. Und allein deswegen hat man doch schon einen Grund, dieses Buch zu lesen. Also da ist der Aufkleber jetzt größer als das Cover, aber es fällt mir schwer, da jetzt so ein Wort zu finden.
Wunderbar.
Das sagt Christoph Magnusson über Giulia Camini. Das Wasser des Sees ist niemals süß. Übersetzt wurde der Band von Barbara Kleiner. Er ist bei Wagenbach erschienen. 320 Seiten kosten 16 Euro. Christoph, tausend Dank und schönen Abend dir.
Ja, danke euch auch.
Und dazu jetzt passende Musik von den Tindersticks, New World. Kolumbusstraße hat der Comiczeichner Tobi Dahmen seinen neuen Band genannt. Einen für Comic-Verhältnisse, regelrechten Wälzer mit über 500 Seiten, in dem Tobi Dahmen die Geschichte seiner Familie während der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs erzählt. Ein Buch über politische, aber auch persönliche Verantwortung, das du dir genauer angesehen hast, liebe Gesa. Erstmal die Frage, was gab wohl den Anstoß für diese Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte?
Das ist ein persönlicher, ja, wirklich auch historischer Blick, der sehr berührend ist. Tobi Dahmen, Jahrgang 71, lebt nämlich heute mit seiner Familie in Utrecht, wo ihn eines Tages ein Anruf erreicht, und zwar ein Anruf, dass es seinem alten Vater schlecht geht. Er setzt sich ins Auto und brettert mit dem Wagen Richtung Düsseldorf, um diesen Vater noch einmal leben zu sehen. Und auf der Fahrt erinnert er sich an eine lange Zugfahrt mit diesem Vater, an eine der wenigen Gelegenheiten, dass die beiden mal ausführlich über das gesprochen haben, was dann auch in diesem Comic aufgeblättert wird, nämlich die Erfahrung, wie in den 30er und 40er Jahren ein fröhliches Familienleben mit Urlaubsreisen, mit Geschwisterfäden, mit einem behüteten Elternhaus in eine, ja, grauenvolle Kriegsgeschichte mündet, bei der sowohl der Horror an der Front wie auch der Horror zu Hause gleichermaßen drastisch geschildert werden.
Was hat es mit dem Titel auf sich? Wo ist diese Kolumbusstraße?
Also die Kolumbusstraße 7 in Düsseldorf, das ist der Wohnsitz, wo der Großvater von Tobi Dahmen gewohnt hat. Und dahin führt uns der Zeichner zurück. Zu Beginn der 30er Jahre arbeitet da der Karl Dahmen als Rechtsanwalt. Ein, ja, akkurater, beflissener Mann, Katholik, stets mit Fliege und Nickelbrille angetan, der wochenends also mit seinem Herrenclub da die politische Lage bespricht. Und von dem wir schnell erfahren, dass er den Nazis gegenüber aus religiösen Gründen sehr kritisch gegenübersteht. Nur wenige Jahre später wird eben jener Karl Dahmen über die Straße nach schräg gegenüber in das Haus der Düsseldorfer NSDAP-Zentrale gehen. Mit zerknirschtem Gesicht, resigniert, wird er dort seinen eigenen Parteieintritt beantragen. Seine Söhne werden kurze Zeit später in den Krieg eingezogen. Der jüngste, Tobi Dahmens Vater Karl Leo, der tritt im Zuge der sogenannten Kinderlandverschickung dann während des Krieges eine echte Odyssee an. Die Kolumbusstraße wird also bei Tobi Dahmen zum Synonym dafür, wie eine ganz normale Familie immer weiter in die Räder des Nazi-Regimes und des Krieges gerät.
Und wie findest du die stilistische Umsetzung oder überhaupt die Eignung des Medium Comics für dieses Thema?
Also ich finde sehr gut, man könnte ja auf den ersten Blick denken, oh, so eine vielschichtige Geschichte zusammengeschnurrt zu einem Comic in Schwarz-Weiß. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Tobi Dahmen schafft es nämlich sehr genau klarzumachen, dass die Zweiteilung in Gut oder Böse, in Nazis oder Widerstandskämpfer eben nicht so leicht zu treffen ist. Er zeichnet im übertragenen Sinne die Grautöne, das dazwischen. Und sehr gut gefallen haben mir auch die detailgetreuen Zeichnungen der Stadt Düsseldorf. Also Tobi Dahmen macht im Verlauf umso deutlicher, wie unfassbar der Grad der Verwüstung durch den Krieg für Düsseldorf war. Da sind noch mal ganz genau gezeichnet, welche Flugzeuge in welcher Stückzahl die Stadt bombardiert haben, wie viele Tote und Verletzte. Die nackten Zahlen macht Tobi Dahmen durch seine Zeichnungen so anschaulich, dass ich ehrlich gesagt wirklich überrascht war, wie stark mich das alles noch mal berührt hat, obwohl ich doch, wie bestimmt viele andere auch, dachte, die groben Eckdaten und auch die Gräuel dieser dunklen Zeit ansatzweise begriffen zu haben, ansatzweise abgespeichert zu haben. Und wenn ich auch gerade von Grautönen spreche, dann findet Tobi Dahmen für die Grauen dieses Krieges also unfassbar eindeutige und sehr krasse Bilder, die lange nachhallen.
Stichwort Gräueltaten des Krieges. Es gibt ja eine lange Debatte in der Literatur, in der Kunst, im Film. Wie lassen sich solche schier unbeschreiblichen Gräueln eigentlich darstellen? Wie löst das Tobi Dahmen?
Also was den Holocaust betrifft, geht Tobi Dahmen da, finde ich, sehr klug vor und zeigt nur, was auch die Menschen in Düsseldorf gesehen haben müssen. Nächtliche Überfälle, die Pogrome vom 9. November 1938, Scherben auf den Straßen, Deportationen, die Zwangsverkäufe und Enteignungen jüdischer Mitbewohner. Ein "Wir haben das alles nicht gewusst", das wird hier klar, das kann es nicht gegeben haben. Bei den Kriegsszenen, da wird er expliziter. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene einer Wachablösung im Winter 44 irgendwo nahe Smolensk, wo so ein Soldat morgens die Nachtwache ablösen soll und sich wundert, dass der Kollege so überhaupt nicht reagiert, bis er begreift, dass das Gegenüber wirklich schon lange tot ist. Komplett durchgefroren. Einfach so eine Leiche in Eis. Und das ist also auch, was dieses Buch leistet. Es ist ein Band, der ein zutiefst bewegendes Plädoyer gegen den Krieg an sich ist.
Tobi Dahmen, Kolumbusstraße, ist im Carlsen Verlag erschienen. Der Band mit ausführlichem Glossar hat 527 Seiten und kostet 40 Euro.
Den Suckenkasper kennen wir alle, der nicht ordentlich essen wollte. Astrid Lindgren ließ ihre Pippi Langstrumpf anarchische Spaghetti-Partys feiern. Winnie Pooh ist ständig auf der Suche nach Honig. Und zum Happy End bei Asterix und Obelix, da gibt's immer ein Riesengelage mit Lagerfeuer und Wildschwein. Im Kinder- und Jugendbuch, da geht es ganz schön oft ums Essen. Mal wird Gebratenes und Gesottenes aufgetragen, mal gibt es so wenig, dass Kinder betteln gehen müssen oder Zündhölzer verkaufen.
Von Hungersnot, süßen Verlockungen und Aufbegehren bei Tisch heißt eine Sonderausstellung, die jetzt im Havelland an einem sehr besonderen Ort zu erleben ist, im Kinderbuchmuseum in Kleßen. Und dort sprechen wir jetzt mit der Kuratorin Birgit Jochens. Willkommen bei den Literaturagenten, Frau Jochens.
Freut mich, guten Tag.
Essen ist natürlich lebenswichtig, aber warum ist ausgerechnet so ein großes Thema das Essen in Kinder- und Jugendbüchern?
Eben weil es lebenswichtig ist und weil es natürlich verlockend ist in dieser Breite, in der Essen dargestellt werden kann. Eben, es gibt Mangel an Nahrung, genauso wie Schlaraffigen im Überfluss. Es gibt Kinder, die das Naschen nicht lassen können, die bei Tisch ganz brav alles das essen, was ihnen vorgesetzt wird, oder eben die dagegen rebellieren. Und wir haben in unserer Ausstellung Darstellungen rausgesucht aus Kinderbüchern aus vier Jahrhunderten und fragen diese Darstellungen danach, welche Intention liegt diesen Darstellungen eigentlich zugrunde. Und dabei zeigt sich eins, entschuldigen Sie,
bitte.
Gleich ganz klar, diese Darstellungen sind wenig ergiebig eigentlich darüber, was konkret Kinder gegessen haben. Das ist gar nicht so wichtig. Was diese Darstellungen aber verraten, ist die jeweils besondere Haltung der Erwachsenen zum Kind. Und das zeigen wir auf.
Mhm. Führen Sie uns mal ein bisschen durch die Ausstellung. Wie ist die aufgebaut? Was sehen wir da?
Genau, also ein ganz konkretes Beispiel. Wir zeigen zum Beispiel, dass im Biedermeier, also in der Zeit zwischen 1800 und 1850, Moralgeschichten schrecklich beliebt waren. Da geht es dauernd um sogenannte Näscher-Geschichten. Die hat man allen Kindern vorgelesen. Und man ahnt schon, was passiert. Das sind immer Kinder, die heimlich was naschen. Übrigens weniger Süßigkeiten, sondern primär Früchte, Erdbeeren oder irgend sowas. Und die das heimlich tun und ganz schrecklich bestraft werden. Und da ist diese Geschichte von Dr. Heinrich Hoffmann Suppenkasper eine rare und, wie ich finde, geniale Ausnahme. Denn man denkt immer, das ist die Geschichte von so einem Jungen, der eben einfach seine Suppe nicht essen will, immer dünner wird und irgendwann tot umfällt. Nein, da steckt noch was ganz anderes dahinter, nämlich, dazu muss man aber die Geschichte genau angucken, und ich gestehe, habe ich meine ganze Kindheit hindurch nicht gemacht, meine Eltern auch nicht, bin ich jetzt erst drauf gekommen. Man muss sich das genau angucken, dann sieht man, der Suppenkasper ist ganz allein, die Eltern sind gar nicht da. Das wäre in der Aufklärung völlig unmöglich. Da ist kein ruhiger Erwachsener, der dem Kind erklärt, es ist besser aus diesen und jenen Gründen, wenn du was isst. Der Tisch ist überhaupt nicht gedeckt. Es gibt doch nicht mal einen Stuhl. Und wie zum Hohn stellen die Eltern, das habe ich völlig übersehen und wie ich mittlerweile weiß, ganz viele andere auch, die Eltern stellen wie zum Hohn ihrem toten Kind auf das Grab noch eine Suppenschüssel.
Ja.
Das heißt, gesagt wird, es ist nicht der Kasper angeklagt, sondern die Eltern, die mit Gewalt ihre Vorstellung von dem, was Kasper zu tun hat, durchsetzen wollen.
Wow.
Und das Ganze in 4 Bildern, 4 Versen, die obendrein noch so zum Aufstampfen einladen und insofern sehr für kindgerecht gemacht sind, wie dieses Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Da sieht man mal, wie wichtig es ist, sich Kinderbücher genauer anzuschauen. Genau. Das Kinderbuchmuseum in Kleßen hat im Jahr 2000 eröffnet. Wie kam das? Wo kam die Idee her für ein Kinderbuchmuseum?
Also das hat einen ganz großen Zusammenhang. Es gibt einen Berliner Unternehmer, Hans-Jürgen Thielig, der leider vergangenes Jahr verstorben ist. Der hat 1990 das ehemalige Gut Kleßen gekauft mit dem großen Herrenhaus, den Wirtschaftsgebäuden, einem Schlosspark und hat in 9 Jahren eben dieses völlig heruntergekommene Schloss restauriert, den Schlosspark wieder herrichten lassen, die Wirtschaftsgebäude. Und weil nun dieser Hans-Jürgen Thielig ein Leidenschaft Sammler war, hat er einerseits 2006 für seine Riesensammlung an Spielzeug ein Spielzeugmuseum direkt angrenzend an diesen Wirtschaftsbereich einrichten lassen und 2020 endlich das realisiert, wovon er auch schon immer geträumt hatte, nämlich für seine Kinderbuchsammlung, die sehr, sehr groß ist, eben auch ein eigenes Kinderbuchmuseum einzurichten.
Frau Jochens, ich habe so ein bisschen mal im Netz geguckt. Ich habe kein zweites Kinderbuchmuseum gefunden. Das ist schon ein ziemliches Unikat, oder?
Doch, es gibt noch eins in Köln, in Troisdorf.
Genau, in Köln-Troisdorf gibt es noch eins, aber es ist wirklich, mich erstaunt es auch, es gibt nicht wahnsinnig viele. Nebenbei sind wir mit den Troisdorfern gut verbandelt über einen, der auch Anregung gegeben hat, diese Ausstellung mit diesem Thema zu wählen. Das ist ein Professor Friedrich Heller in Wien, einer der bekanntesten und namhaftesten Kinderbuchsammler in Österreich ist und Kinderbuchexperte. Der hat einen großen Teil seiner Sammlung nach Troisdorf gegeben und auch einen großen Teil von ganz wichtiger Sekundärliteratur an unser Museum, das er auch mehrfach schon aufgesucht hat.
Jetzt müssen wir ganz kurz noch erwähnen, dass dieses Museum untergebracht ist, eben in dem alten Herrenhaus. Es gibt nebenan den Kleesener See. Also
Entschuldigung, das ist ein extra Gebäude. Ah. Das sind 2 kleine extra Gebäude an einer sehr verträumten Dorfstraße, direkt angrenzend an das Wirtschaftsgebäude. Das Schloss ist ein separater Bauteil.
Verstehe. Und es gibt aber auch noch diesen See. Und insgesamt gibt das ganze Ensemble doch einen ziemlich schönen Ausflug her, oder?
Ja, zumal man noch erwähnen muss, dass wir eine gewisse Leidenschaft für Museen entwickeln. Es gibt nicht nur das Spielzeugmuseum und das Kinderbuchmuseum, sondern dazwischen in eben dieser kleinen Dorfstraße noch einen weiteren historischen Stall, in dem eine Ausstellung zu dem ganzen Gelände, diesem ganzen Kulturstandort Kleßen mit Schloss, Schlosspark, See zu sehen ist.
Da kommen wir bald mal vorbei. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Von Hungersnot, süßen Verlockung und Aufbegehren bei Tisch. Die Ausstellung über Essen in Kinder- und Jugendbüchern ist ab sofort im Kinderbuchmuseum in Kleßen im Havelland zu erleben. Und die Kuratorin Birgit Jochens hat uns gerade Appetit darauf gemacht. Da gibt es wirklich Sehenswertes im schlaraffinen Überfluss. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Frau Jochens. Tschüss.
Gerne.
Tschüss.
Ja, tschüss. Wiedersehen. Tschüss.
Und wir müssen vielleicht noch dazu sagen, geöffnet ist jeweils mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Das war's von uns, von den Literaturagenten für diesen Sonntagabend. Hier geht's gleich weiter mit einer neuen Folge von Marion Braschs Roadtrip durch die Musikgeschichte. Wir sagen tschüss, machen Sie's gut.
Bis nächsten Sonntag, 18 Uhr, dann gibt's hier die Sommerbuchberatung. Und wenn Sie noch einen Tipp haben wollen, welches Buch Sie mit in die Ferien nehmen können, schreiben Sie uns eine E-Mail an literaturagenten@radio1.de.
Radio 1. Nur für Erwachsene.